Wow, hey, liebe Leute da draußen, liebe Welt, liebes Internet, ein Cold Open erwartet euch, denn dies hier ist keine normale Pixel-Diskurs-Folge, wir sind wir sind nicht aus Hawaii, sondern auf.
Wir sind auf Hawaii.
Auf Hawaii.
Wir sind geflüchtet vor dem Alltag und diese Folge ist eine Flaschenpost, die wir euch senden, die wir schon in weiser Voraussicht vorab quasi geplant haben, denn eigentlich sollte an dieser Stelle eine normale Folge sein, aber aus unbekannten Gründen sind wir spontan nach Hawaii gefahren, falls wir eine andere Folge angekündigt haben sollten, die kommt dann erst später.
Das war das Meer gerade im Hintergrund, hast du gehört?
Ja, da drüben fliegen auch so ein paar Möwen, sehe ich da gerade.
Das war echt gut. Hast du daran gearbeitet, an deiner Also ich meine,
Und guck mal, da drüben, Leute. da kommt ein, wie heißt das Teil? Seerobbe.
Wie viele? Es ist ein richtiges reichhaltiges.
Gibt es Möwen Fauna. und Seelöwen auf Hawaii? Ach, da läuft
ein Pinguin. Das ist ja komisch.
Ja, setz mich ruhig unter Druck.
Kann ich einen Pinguin?
Macht einen Pinguin.
Liebe Leute da draußen, wir senden heute, wie gesagt, ganz entspannt aus Hawaii. Es gibt kein richtiges Intro in dem Sinne, sondern wir machen einfach hier aus dem Kalten, weil es ist uns schon warm genug. Und wollen ein bisschen über unsere persönlich. Wir wollen so ein bisschen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, uns kennenzulernen. Deshalb machen wir so eine Art, ist eigentlich kein richtiges Quiz, eigentlich eher so eine Art Fragebogen.
Ja, es wird heute auch keine Presseschau geben, falls ihr euch fragt, nichts. Wann kommt die Presseschau und auch eine Spielewoche.
Wir haben nichts mitgekriegt.
Ja, wir haben auch keine Switch mit auf die auf Hawaii mitgenommen, auch die liegt zu Hause. Dementsprechend sind wir hier ganz blank und
nackt vor allem auch.
Beantworten Fragen.
Ja, so in so einer nudistischen Kommune vielleicht.
Ich habe das immer anders vorgestellt.
Diese Fragen, wir haben 20 Fragen mitgebracht. 20 Fragen unter der Überschrift Get to Know Me Video Games Edition. Und diese 20 Fragen sollen dazu geeignet sein, dass ihr uns auch so ein bisschen mal persönlich kennenlernen könnt, möglicherweise Rückschlüsse auf die Untiefen unserer Persönlichkeit schließen könnt anhand von 20 Präferenzen, die wir hier heute für euch offenlegen werden.
Es menschelt.
Man muss dazu sagen, wir haben nichts vorbereitet. Wir haben wirklich, ehrlich gesagt, wir haben nichts vorbereitet. Wir kennen selbst noch nicht mal die Fragen besonders gut und haben uns auch keine Antworten überlegt, keine Notizen, nichts dergleichen. Es wird hier wirklich einfach frei improvisiert. Dazu gehört mitunter auch, dass wir bei diesem Get to Know Me, das sind diese so 20 Fragen, die wir auf Twitter gefunden haben tatsächlich, gepostet von Aurelia, von daher haben wir es tatsächlich, an der Stelle auch schöne Grüße, aber woher das ursprünglich kommt, ist uns selbst unbekannt, deshalb entschuldigen wir uns im Vorhinein dafür, falls irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, sollte, weil es dazu eine Quelle gibt. Sie war uns aber nicht ausfindig zu machen.
Und falls die Quelle fragwürdig sein sollte, distanzieren wir uns von der Quelle. Aber
vorsorglich
nicht,
schon mal.
Aber nicht von unseren Antworten. Ja, wer weiß, wo das her ist. Aber die Fragen als solches sind also hoffentlich unproblematisch. Ich habe es mir tatsächlich nicht intensiver angeguckt, weil ich mir dachte, das können wir dann schön frisch einfach im Podcast
Frage
präsentieren.
Frage 1, which Nazi-Propaganda-Game is your favorite?
Okay, ich bin raus.
Tobi springt ins Meer. Und schwimmt entgegen.
Wo gibt es hier das nächste Boot?
Nein, Quatsch. Wir fangen einfach an, würde ich sagen, oder? Und antworten einfach so frei Schnauze. Einfach gucken, was passiert.
Ja.
Frage Nummer 1. A game that had a lasting impression on you. A game that had a lasting impression on you. Das ist schon mal eine schwierige Frage, weil tatsächlich die Herausforderung an diesen Angelegenheiten ist ja weniger, irgendetwas zu finden, sondern viel eher, es irgendwie runterzubrechen auf eines. Denn es gibt so viele Spiele, die, würde ich sagen, eine lasting impression auf mich hatten. Und vor allem in welcher Hinsicht eigentlich?
Ach so, ja. Ich habe jetzt vor allem an so Spiele gedacht, wo ich danach sagte, da vorsaß und mir nur dachte so, wow. Wow, das war intens.
dann habe ich tatsächlich was. Also ich muss dazu sagen, ja, aber ich habe die erste Antwort, ich habe schon gelesen, wie Aurelia tatsächlich auch geantwortet hat auf diese Fragen. Und das ist jetzt aber Zufall, dass es dass derselbe Titel ist. Vielleicht ist es auch nicht ganz Zufall, sondern der Titel ist einfach so gut und so stark. A game that had a lasting impression on me wäre in dem Falle Hellblade, Senua's Sacrifice. Ein Titel, der für mich eine auch eine gewisse persönliche Relevanz hat. Ich selbst bin nicht betroffen von einer psychischen Krankheit, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Aber
Erich Fromm, die Gesündesten sind die Krankesten sind die Gesunden, würde ich da einwenden.
Ja, natürlich.
Also
keine Ahnung, man weiß ja nie, aber ich verstehe mich jedenfalls nicht als solches und bin auch nicht mit irgendeiner psychischen Krankheit diagnostiziert. Genau. Aber es ist tatsächlich so, dass also Hellblade mir ein unglaublich eingängiges Verständnis gegeben hat von dem, was psychische Krankheiten bedeuten können. Nicht zuletzt auch aufgrund von Personen in meiner engen Umgebung sozusagen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Und da war Hellblade. Hellblade war für mich, und deshalb würde ich auch sagen, Lasting Impression. Hellblade war für mich so ein Spiel, immer wenn ich das gestartet habe, jedes einzelne Mal, wenn ich das gespielt habe, hat es so wehgetan. Es hat so wehgetan, dieses Spiel zu spielen, weil es ist ja wirklich nun echt, es ist ja echt ein harter Brocken. Es ist ja wirklich hart, teilweise richtig, richtig schmerzhaft. Und das hat sich immer, das war so krass, dieses Gefühl. Und ich habe, glaube ich, es verging kaum eine einzige Spielesession, die ich verbracht habe. Es waren mehrere Abende, ist ja jetzt auch nicht super lang. Aber ich habe, glaube ich, es gab, glaube ich, keinen Abend, an dem ich nicht irgendwie letztendlich in Tränen ausgebrochen bin. Weil das mir so nah ging. Natürlich eben auch aufgrund von einer persönlichen Relevanz. Aber Hellblade, wow. Das hat mich wirklich umgehauen. Das hat auch so in mir nachgehallt, dass ich heute noch irgendwie, wenn ich Screenshots dieses Spiels sehe, irgendwie immer noch dass es immer noch starke Empfindungen in mir auslöst.
Ich bin tatsächlich so ein bisschen am Schwanken und würde tatsächlich auch meine Gedanken gerade mal mitteilen, weil es geht ja jetzt nicht darum, einfach diesen Fragenkatalog abzuhaken und irgendwie da was einzuloggen, sondern tatsächlich eher, dass es uns zum Nachdenken und Erzählen anregt. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Heavy Rain. Heavy Rain hat für mich so dieses Gefühl Vater sein und der Verlust beziehungsweise die Suche nach dem eigenen Kind quasi bedeutet. Und ich bin ja mittlerweile auch in einem Alter oder habe zum Beispiel auch irgendwie Freunde und Verwandte, die Kinder haben und es gibt auch irgendwie Menschen, die mittlerweile geboren sind und so weiter, wo ich selbst nicht in der Rolle des Vaters bin, wo ich aber durchaus mir vorstellen kann, wie das ist für die Person, wenn die jetzt zum Beispiel in diese Situation kommen würden, du bist dein Sohn ist entführt und du kämpfst darum, diesen Sohn zu finden und hast ja auch quasi schon ein Kind. Also Heavy Rain hat mich echt, echt herausgefordert. Es hat immer wehgetan, auch in den einzelnen Sequenzen. Es war aber dann doch an manchen Stellen doch sehr Hollywood und wo ich sagen würde, wo ich wahrscheinlich tatsächlich darauf einloggen würde, war Lasting Impression. Also bei Heavy Rain saß ich danach davor und dachte mir so, wow, Das war anstrengend und so, aber was tatsächlich noch bis heute in mir nachklingt und tatsächlich auch quasi eher so seine Bedeutung nochmal mehr entfaltet hat auf Dauer, ist tatsächlich Life is Strange, was ich zu Beginn gar nicht so gerne mochte, weil ich so dieses Gefühl hatte von, naja, viel Instagram-Filter und so weiter, aber so, wenn man es dann doch irgendwie sacken lässt und dann immer wieder auch daran nachdenkt und auch an die verschiedenen Perspektiven, also allein die Frage nach der Sterbehilfe, die Frage nach der Charakter oder Charakterzeichnung dieser Stadt und so weiter und auch quasi die Narration insgesamt, die Freundschaften, die dargestellt werden. Also ein großartiger Titel, der auf jeden Fall für mich eine längerfristige Bedeutung hatte und tatsächlich quasi auch für weitere Lebensereignisse quasi dann erst später noch relevant geworden ist, was ich ziemlich spannend fand. Dann nochmal zu reflektieren auf Life is Strange.
Es ist auch tatsächlich interessant, dass beide Titel, die du genannt hast, haben so eine Art Mindgame-Prinzip ja auch, bei dem es am Ende um sozusagen, es geht ja um in beiden, also nicht Mindgame, sondern es ist in beiden Titeln eigentlich so eine Art Whodunit-Prinzip, wo sozusagen am Ende dann der Bösewicht sich herausstellt.
Ja, wobei ich sagen würde, es ist gar nicht so das Whodunit-Prinzip, sondern tatsächlich das, was ich irgendwie versucht habe, schwanenmäßig auszudrücken, gibt es bestimmt einen besseren Titel für Charakterzeichnung bzw. Charakterstudien, was bei Life is Strange vielleicht nochmal ein bisschen mehr drin ist. Also ist diese Darstellung der Kleinstadt und der Probleme der Kleinstadt oder auch ja bei Heavy Rain der Darstellung der verschiedenen Personen und ihrer Probleme und also allein irgendwie, wenn, wie heißt noch gleich der Protagonist von Heavy Rain? Lasting Impression.
Ethan Mars.
Dankeschön. Ethan zum Beispiel seinen Job verliert. Oh Gott, war das bedrückend und aber auch gleichzeitig irgendwie auch also von der Darstellungsform einfach super spannend, weil sie es ja hauptsächlich über eine räumliche Differenz, also vorher hast du ja dieses schöne Architektenhaus und so weiter mit deiner Familie und dann kommst du da irgendwie in diese Blockhütte rein und es ist halt irgendwie klar, es ist nichts mehr, wie es vorher gewesen ist, ohne dass viel erzählt werden muss, was ja bei Life is Strange auch viel über so räumliche Dimensionen und so weiter dargestellt wird.
Dann würde ich sagen, willst du direkt weitermachen mit der Frage Nummer 2?
Ja, gerne.
Okay, hier kommt Frage Nummer 2. Favorite female video game character? Jetzt frage ich mich gerade, ich muss gerade mal ganz kurz die Liste überfliegen. Die Frage, die sich mir jetzt hier unmittelbar stellt, ist: Favorite female video game character? Sprechen wir jetzt nur von Protagonisten oder auch von Nebenfiguren?
Ich hätte jetzt an Protagonisten oder...
Na gut, es gibt nämlich später noch eine Frage zu NPCs oder Party-Members.
Hm.
Insofern würde ich auch sagen, lass uns mal tatsächlich die Frage auf Protagonisten einschränken, oder?
Hm.
Favorite female video game protagonist?
Hm.
Es gibt da tatsächlich auch, also ich muss sagen, es gibt natürlich auch die mitunter berechtigte Kritik, dass es noch immer zu wenig weibliche Protagonisten gibt. Tatsächlich aber fallen mir auch hier so viele ein, dass es mir schwer fällt, eine spezifische Figur auszuwählen. Und ich glaube, ich habe eine Favoritin in diesem Falle. Ich überlege gerade nur noch mal, ob es vielleicht nicht noch andere Möglichkeiten gibt, weil es gibt, also ich habe viele im Kopf.
Mhm.
Aber ich glaube, ich bin bereit dazu, mich festzulegen. Soll ich?
Ja, mach du mal. Ich bin noch irgendwie unsicher, was ich dann nehme. Aber tatsächlich sehe ich da das Problem, dass mir zu wenig weibliche Protagonistinnen einfallen. Hab dafür aber auch, glaube ich, einfach zu wenig gespielt insgesamt.
Das wäre möglich, ja. Weil ich habe natürlich, also für mich ist der erste Gedanke, der mir dabei kommt und der sich wahrscheinlich, also der sich aufdrängt und den ich jetzt auch nehmen würde, das erste Titel ist Aloy aus Horizon Zero Dawn. Warum? Warum Aloy? Weil ich sagen würde, dass, also bei Aloy ist erstmal schon mal grundsätzlich spannend, dass sie nicht so hypersexualisiert auftritt. Das ist etwas, wo sozusagen ihre eigene, also wo ihre Weiblichkeit nicht als Dreh- und Angelpunkt irgendwie der Blickrichtung oder des Blickes irgendwie dasteht. Sie trägt ja auch keine, also die Rüstungen und Kostümierungen, die sie trägt, die sind natürlich stilisiert, zweifelsohne, aber sie sind auch vor allem funktional. Sie entspricht natürlich auch einem weiblichen Stereotyp, das ist klar, das trifft hier schon zu. Aber sie ist irgendwie doch so, sie ist eine patente Figur, eine patente Protagonistin. Sie wird auch angeflirtet, sie wird auch angebaggert im Laufe des Spiels. Das fand ich eigentlich sehr interessant, dass sie sozusagen von männlichen Figuren irgendwie angebaggert wird und die dann mehr oder weniger zurückweist, je nachdem, was man, glaube ich, auch für Dialogentscheidungen trifft. Sie ist eigenständig, sie ist charismatisch, sie hat als Figur tatsächlich Tiefgang. Sie ist auf der Suche nach dem Sinn, nach sich selbst, nach natürlich, ich glaube, da ist ja auch eine ganz essentielle Geschichte, die um ihre Mutter, die auch schon eine wesentlich tragende Rolle gespielt hat in der Apokalypse, sozusagen, die ja in Horizon Zero Dawn schon Ewigkeiten zurückliegt. Ich finde, Horizon Zero Dawn ist insgesamt mit sehr starken Figuren durchzogen und mitunter auch mit sehr starken weiblichen Figuren. Deshalb drängt sich mir Aloy aus Horizon Zero Dawn auf. Und ich nehme sie daher auch als Favorite Female Video Game Character.
Mhm. Hm. Ich bin tatsächlich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe halt viel Zeit auch mit Assassin's Creed verbracht, wo man tatsächlich Kritik anführen kann. Das sind halt auch erstmal alles Typen und auch zum Beispiel Uncharted 3 habe ich halt auch 3/4 Teile gespielt, wo du halt auch einfach Nathan Drake spielst. Also da hab ich halt schon irgendwie, weiß ich nicht, 7 oder 8 Spiele, die ich gespielt habe, wo immer Männer die Protagonisten sind.
Wobei, jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Zählt, also ich meine, es gibt ja auch das Spin-off, ne? Uncharted Lost Legacies. Und da ist es natürlich auch so, dass man einen weiblichen Protagonisten hat.
Ja, habe ich leider nicht gespielt. Habe ich zwar eigentlich theoretisch eine Hälfte dran, aber habe ich nicht gespielt.
Okay.
Ja, genau. Also das ist nicht mehr in meinem Besitz. Wen ich toll fand und in der Assassin's Creed-Reihe zum Beispiel tatsächlich, war hier ich gucke gerade noch mal kurz nach. Mir fällt der männliche Protagonist tatsächlich auch nicht von direkt ein, sondern ach, es sind nämlich die Fry-Zwillinge, nämlich, ach genau, Jacob und Evie. Und da fand ich eigentlich, kann man natürlich auch sein, das sind im Endeffekt geteilte Protagonisten oder quasi ein Zwillingsduo. Da war aber tatsächlich für mich das erste Mal zum Beispiel halt toll, eine weibliche Assassine zu spielen. Oder einen weiblichen Assassine, wie sagt man? Weiß ich nicht. Aber da war auch einfach die Dynamik zwischen den beiden ganz toll und auch ihre Rolle im Spiel, die jetzt nicht unbedingt quasi auf so eine weibliche Mütterlichkeit quasi reduziert wurde, sondern quasi auch gleichberechtigt gewesen ist mit ihrem männlichen Counterpart, wobei sie halt so ein bisschen untergegangen ist, weil es nämlich, glaube ich, eigentlich vor allem eine Reaktion auf die Kritik war. So, Leute, warum kann man keine weiblichen Assassinen spielen? Und man zwischendurch so ein bisschen das Gefühl hatte, sie ist doch irgendwie nicht die Protagonistin, sondern quasi eine zweite Option, die man spielen kann. Weil man dann in manchen Szenen doch wieder gezwungen ist, mit ihrem Bruder Jacob zu spielen und er doch gefühlt mehr Platz hat. Ansonsten würde ich da ja, nämlich
ist ja die Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey, soll doch auch eine recht spannende Figur sein.
Ja, habe ich auch Lust drauf, kann ich nur noch nicht spielen.
Okay.
PlayStation 4. Was ich dann tatsächlich ansonsten wählen würde, ist tatsächlich hier Alan Page Jody in Beyond Two Souls.
Ja?
Ja, da tatsächlich nämlich, weil man die Figur quasi von Anfang an kennenlernt, zwar quasi in der Narration ja in verschiedenen Abschnitten, aber sie für mich eine glaubwürdige Figur war und auch eine Figur, die mir zum Beispiel die Erfahrung des Außenseiter-Mädchens auf einer Party zum Beispiel mit anderen Mädels und ein paar Jungs oder auch zum Beispiel das Gefühl von, da ist so ein Douchebag, der sie dann irgendwie auf der Party irgendwie mit ihr tanzt und sie küsst und so weiter und dann halt irgendwie so die, aber da ist es weniger die Figur, sondern eher die Erfahrung, die man gemeinsam mit ihr macht. Aber ich mag halt auch Ellen Page als Schauspielerin, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding.
Das ist auch so, also ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, also Ellen Page hat oftmals wahnsinnig spannende Rollen, aber das fand ich war keine besonders starke irgendwie. Ich habe gerade auch nochmal nachgedacht, es gibt ja irgendwie auch, also es gibt ja echt auch so viele wirklich, wirklich spannende weibliche Protagonistinnen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das, na wobei, wenn ich das jetzt schon vorwegnehme, nicht, dass ich das Spiel dann tatsächlich doch nochmal an anderer Stelle irgendwie anführe. Deshalb glaube ich, sage ich es jetzt, oder soll ich es doch sagen?
Weiß ich nicht. Also, wer mir ansonsten noch einfallen würde, aber da weiß ich nicht, Favorite Character, aber noch quasi eine weibliche Protagonistin wäre noch Lightning in Final Fantasy.
Final Fantasy, ja. Auch nur einfach nochmal, um das so ein bisschen klarer zu machen. Es sind jetzt keine Figuren, die ich unbedingt nehmen würde, aber Figuren, die mir auf jeden Fall so Stantepede einfallen. Remember Me. Ich habe zwar ihren Namen vergessen, aber in Remember Me ist sie die Protagonistin, eine weibliche Heldin. Natürlich Life is Strange fällt mir dazu ein. Clementine in den späteren The Walking Dead-Titeln.
Oh ja, fällt Clementine. Mir ein.
Ja. Clementine fällt mir ein. Was fällt mir noch ein?
Florence und Florence.
An Florence habe ich tatsächlich auch gerade gedacht. Weil ich finde nämlich, Florence ist tatsächlich schon auch eine sehr spannende Protagonistin, gerade weil sie so eine Verkörperung dessen ist, was man irgendwie so, also sie verkörpert diese Sehnsucht nach der romantischen Liebe irgendwie so schön und hat trotz der Tatsache, dass Florence ja nun wirklich ein sehr kurzes Spiel ist und sehr reduziert, sehr minimalistisch, hat man so das Gefühl, ein Stück Weg ihres Lebens zu begleiten. Ein Gefühl, das sich bei mir zum Beispiel bei Beyond Two Souls nie so richtig eingestellt hat.
Ja, und also ich finde, wie gesagt, diese Perspektive, wir haben ja auch in einer anderen Folge über die Frage Repräsentation und Identifikation oder haben wir auch in verschiedenen Folgen schon mal darüber gesprochen, da finde ich halt tatsächlich auch nochmal spannend, quasi andere gesellschaftliche Rollen durch die Brille des Spiels und quasi durch die Feder des Autors, der Autorin, Autorin, zu sehen, aber da finde ich solche Erfahrungen eigentlich ganz, ganz spannend oder zumindest die Erzählung, die man dann irgendwie nachvollziehen kann, aber ob das jetzt repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber das finde ich als Erfahrungsraum für mich immer ganz, ganz spannend, aber also wirklich so festlegen kann ich mich darauf nicht, aber ich muss mir da auch an die eigene Nase packen, dass ich vielleicht tatsächlich auch viel von diesen Mitte 30 Dudes in verschiedenen Spielen gespielt habe. Aber ich habe dafür ja aber auch schon mal auf die Nase bekommen von Rainer Schauder, weil ich mal kritisiert habe, dass es zu wenige Frauen in Videospielen gibt. Da hat er dann einen Coversong gemacht, wo er dann aufzählt, wie viele Frauen in Videospielen quasi existieren. Da haben wir uns ein bisschen auf YouTube damals gestritten. Und dann gab es dieses Video und eigentlich, vielleicht könnte ich das mal als Enzyklopädie nehmen für Spiele, die ich noch spielen sollte. Vielen Dank dafür. Also.
Ja, das ist auch manchmal, das kann schon durchaus horizont erweiternd sein. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mir relativ viele einfallen und deshalb ist mir schwieriger, viel auszuwählen. Aber gehen wir mal zu Frage Nummer 3 über. A game that's so bad, but so good.
Boah.
A game that is so bad, but so good.
Es gibt keine schlechten Frage. Videospiele. Wir haben ja geklärt, was ist ein gutes Spiel? Bad. Jedes Spiel ist ein gutes Spiel.
So bad, but so good. Oh Mann. Das ist wirklich, das fällt mir tatsächlich schwer. Das fällt mir schwer, weil ich eigentlich, also weil meine Kaufentscheidungen sind immer relativ gut informiert, würde ich sagen, dazu, was ich spiele, womit ich meine Zeit verbringe. Bei Rezensionen könnte ich mir das jetzt vielleicht eher noch vorstellen, also Titel, die ich rezensiert habe und wo ich so wirklich zwiegespalten war. Da wäre einer, der mir da einfällt, wäre, wie heißt es, Datura? Erinnerst du dich noch an Datura? Das war auf der PlayStation 3 ein Move-Titel. Erinnert sich noch irgendjemand? Hallo? Erinnert sich noch irgendjemand da draußen an PlayStation Move? Das war mal dieser Ansatz von Sony zu sagen, wir machen das, was die Wii macht, in besser. Und es hat überhaupt nicht gut funktioniert, einfach weil hauptsächlich diese Move-Controller notwendig waren, von denen ich auch noch zwei habe tatsächlich, die dann Bewegung tracken konnten. Und die haben wirklich auch, die haben eigentlich ziemlich gut funktioniert, wenn es dunkel war, weil die hatten so ein glühenden Böppel obendrauf, so ein Farbböppel, der getrackt wurde mit der Kamera. Aber das Problem war einfach, dass es zu wenig Spiele dafür gab. Und einer der Titel, den es gab und der irgendwie ganz interessant war, war Datura. Wo man in einem Wald, das war glaube ich irgendwie von einem polnischen Studio, wo man in einem Waldstück irgendwie so rumwandert und dann so surrealistische Rätsel löst. Und ich fand das irgendwie auch so ein bisschen faszinierend, diese ganze Move-Geschichte, dass man irgendwie, also eigentlich ist man irgendwie tot, glaube ich, in dem Spiel oder so. Und es ist alles sehr abstrakt. Und man konnte dann aber halt auch wirklich irgendwie so Gegenstände nehmen und die dann so durch die Gegend werfen und solche Sachen. Und das war so ein kleines Rätselspiel. Und ich fand es irgendwie, ich fand das damals irgendwie schon inspirierend und irgendwie auch echt toll. Und das ist auch sowas, was irgendwie sich gut für so eine PlayStation VR-Experience, glaube ich, eignen würde. Vollkommen vergessen in der Spielekultur irgendwie. Aber doch, das hatte schon was. Das war eine gute Tech-Demo für Move und hatte auch gewaltig Atmosphäre irgendwie. War aber sehr clunky dann letztendlich zu bedienen, sehr ruckelig und sehr arg simplifiziert und sperrig. Und, ja. Aber Datura wäre sowas, was definitiv irgendwie auf diese Liste kommen könnte.
Ich versuche möglichst immer keine schlechten Spiele zu spielen und bin da auch sehr, sehr picky. Also wie man in früheren Episoden, so Episode 20 oder so wahrscheinlich gemerkt hat, wenn ich mich zum Beispiel auch mal auf ein Franchise eingeschossen habe, dann versuche ich da auch zu bleiben und hoffe, dass die nächste Iteration quasi des bereits vorgegangenen Spieles quasi mich genauso quasi zumindest freudig zurücklässt wie der erste Teil, wobei das tatsächlich auch nicht immer aufrechtzuerhalten ist. Aber woran ich mich tatsächlich noch lebhaft erinnern kann, was ich auch immer noch sehr, sehr lustig finde, ist tatsächlich, aber auch glaube ich nur, wenn man zu zweit spielt und sich darüber lustig macht, Schlag den Raab.
Schlag den Raab, dieses Quiz.
Das Quiz zweiter Teil oder so haben wir mal.
Das war auch, das war schlimm.
Ja. Haben wir mal für ein anderes Magazin eine Stunde lang getestet. Ich verlinke hier jetzt nirgendwo das Video.
Nein, bitte nicht. Das ist auch schon ewig lange her.
Ja, genau. Aber das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich echt davor saß und mir dachte, was ist das denn bitte? Wo ich auch heute, wenn ich mir dieses Video nochmal anschaue, immer denke, das ist so. Das war nicht euer Ernst, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Also irgendwie diese Challenges, die man da macht. Ich war auch nie ein Fan von Schlag den Raab. Also Stefan Raab fand ich vielleicht mal irgendwie mit so 12 bis 14 vielleicht ganz lustig und auch TV Total ja noch. Aber das hat auch abgenommen so und daher war das auch nichts, was mich von der Lizenz her gereizt hat. Aber dadurch, dass es dann zum Beispiel, hast du ja zum Beispiel dieses Ice Pole-Spiel quasi, wo das dann super lange dauert, bis es da ankommt. Und dann hast du irgendwie diese übertrieben spezifischen Fragen in den Wissenssachen und dann die Figurendarstellung. Also,
ja, aber wo ist das denn gut? Also nur wenn man sich drüber lustig macht, ist es eigentlich gut.
Ja, das ist, ja genau, das ist halt quasi. Ja, das ist aber halt wie zum Beispiel bei Filmen The Room. Das ist einfach nur so schlecht, dass man nur noch drüber lachen kann.
Ja, irgendwie ist es
aber. Ist vielleicht auch schlecht gealtert. Das kann halt auch sein, dass es damals gar nicht so schlecht war. Aber so wirklich schlechte Spiele. Ich habe irgendwann nochmal dieses Spiel getestet. Mir fällt leider der Name nicht ein, wo man so einen Wissenschaftler spielt. Der wird immer so abgeschossen. Das war halt ziemlich trashy, weil das im Endeffekt so eine Art frühes Angry Bird quasi war, also ohne dass man Sachen abschießen musste, aber quasi, dass man so eine Fluglinie hatte. Und das war insofern ganz witzig, weil du dann am Anfang mit so Holzflügeln quasi geflogen bist und so. Aber das war als solches halt kein schlechtes Spiel. Also da ist halt die Frage, wie definiere ich jetzt ein schlechtes Spiel? So, was dann aber trotzdem gut ist. Also da würde mir dann eher sowas einfallen wie, weiß ich nicht, der Surgeon Simulator und so weiter, aber diese Phase habe ich nie mitgemacht. Also
ja, so,
auf die klar, Frage stimmt, fällt, ja. mir, fällt mir keine gute Antwort ein. Deswegen muss ich ja schon zurückgreifen auf sowas wie Schlag den Raab und Co.
Also solche Sachen wie Surgeon Simulator und der Goat Simulator und Octodad, die natürlich auch absichtlich irgendwie, wo es natürlich auch absichtlich irgendwie drunter und drüber geht und gerade daraus sich ja auch ein gewisser Reiz ergibt. Katamari ist auch sowas. Katamari Damacy erinnere ich mich noch dran. Katamari Damacy war irgendwie auch, ich habe das eigentlich nicht so richtig gemocht, muss ich sagen. Kennst du das Katamari-Prinzip?
Nee.
Wo du also so eine kleine Figur bist, ja, da gibt es auch eine große Fan-Community und es tut mir echt leid, wenn ich jetzt Leuten hier irgendwie auf den Schlips trete, aber da ist man so eine kleine Figur und hat dann so einen Ball, den man quasi rollt und dann nimmt man immer mehr Gegenstände auf und rollt dann irgendwann so eine riesige Kugel durch die Gegend und es gibt da so einen König irgendwie in so einer Badehose oder irgendwie in so einem goldenen Anzug oder irgendwie sowas, der dann irgendwie so ein Weltraumkönig und so, es ist alles so super skurril und ich weiß und das ist nämlich auch genau das Gute daran und das hatte irgendwie echt was Gutes und was Schönes, es hat irgendwie echt Spaß gemacht und war deshalb so ein Guilty Pleasure, aber irgendwie so richtig gemocht habe ich es eigentlich nie. Ich habe es immer gespielt und mich dann irgendwie gedacht, so es macht schon Spaß, aber eigentlich habe ich auch keine Lust drauf, aber es macht schon auch Spaß und ich mache trotzdem weiter, aber ich habe eigentlich keine Lust drauf.
Das Spiel, was ich meine, ist tatsächlich ganz kurzer Name, Orbit. Das habe ich damals auf der PlayStation 3 getestet und musste dementsprechend auch da durch. und fand es so als kleines Minigame quasi aus dem PSN-Store, konnte man das, glaube ich, damals auch schon kaufen, fand ich das ganz witzig, aber es war halt schon ziemlich, ziemlich trashig gemacht, weil du hast da so einen Weltraum-Hintergrund und musst dann, bist dann quasi als Wissenschaftler, der auf der Suche nach einem Fluggerät ist, was fliegt, bist du dann quasi immer so abgeschossen, bis du, glaube ich, auf einer Rakete fliegst oder so, aber das ist halt jetzt echt, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 7 Jahre her, aber das würde mir jetzt noch irgendwie einfallen. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was eine längerfristige Eindruck auf mich gemacht hat, was ich tatsächlich auch leider nie gespielt habe, was vielleicht aber auch in dieser Riege stattfinden könnte, wäre El Shaddai, Ascension of the Metatron, was ja so absurd ist und teilweise auch irgendwie so clumsy gemacht ist, zumindest aus meiner Wahrnehmung damals.
Aber El Shaddai kennt doch niemand mehr heute, oder?
Das kam, glaube ich, tatsächlich nochmal irgendwie noch eine Fortsetzung oder irgendwie das HD-Remake. Es kann sein, dass da nochmal irgendwie was gekommen ist. Das fand ich nämlich sehr, sehr witzig. Das ist noch gar nicht so lange her, dass sie, glaube ich, das nochmal rausgebracht haben.
Ich habe auch noch einen. A game that is so bad but so good. The Last Guardian. The Last Guardian, ein Titel, der wirklich echt so eine echt zauberhafte Interaktion mit einer KI hat. Mit Trico, genau, Trico war der Name. Und irgendwie sowas, also deshalb schon sowas Magisches an sich hat. Und wenn ich daran zurückdenke an meine Spielerfahrung mit Trico, dann wärmt es mir irgendwie schon auch ein bisschen das Herz. Und zugleich frustriert es mich so ungemein, weil das Spiel wirklich spielerisch echt schlecht funktioniert hat, super schlecht funktioniert hat. Das war einfach. Wäre es 10 Jahre früher rausgekommen, so wie es eigentlich auch angekündigt war, ja, dann wäre es vielleicht noch angemessen gewesen. Aber so jetzt, also muss ich sagen, ist es definitiv ein Spiel, das irgendwie echt richtig schlecht war und zugleich aber doch irgendwie ziemlich gut. Und ich will es auf gar keinen Fall nochmal spielen und ich will auch keine von diesen Trophäen machen, wo man irgendwie alle Fässer einsammeln muss oder nicht irgendwie sterben darf und sowas, ja, oder das Spiel irgendwie speedrunnen muss mit einer vollkommen unbeherrschbaren Kamera. Das ist für mich unvorstellbar. Aber das hatte schon was.
Ich habe auch noch was tatsächlich.
Ja,
ich habe es tatsächlich nicht gefunden, ob es nochmal als Remake da war, aber ich glaube, El Shaddai kennt tatsächlich heute auch niemand mehr.
Paradebeispiel.
Ja.
The Sims. Das ist so eine Sache.
Was?
Die Sims, ja.
Ist doch nicht schlecht.
Ich finde schon teilweise. Also, ich muss dazu sagen, hey, liebe Leute da draußen, bevor ihr mir jetzt an die Gurgel geht, ja, ich spiele die Sims ja hauptsächlich auf der Konsole. Ich habe früher Sims 1 und 2 auf dem PC gespielt, okay. Mittlerweile jetzt Sims 4 zum Beispiel auf der Konsole. Es ist so, dass ich beziehe mich jetzt mal hauptsächlich auf Sims 4. Sims 4 ist eigentlich ist es echt eine schöne Lebenssimulation irgendwie. Und ich liebe das ja, diese so Lebenssimulation, wo man auch so viel ausgestalten und selbst bestimmen kann und sich selbst so ein bisschen nachbauen kann und einfach mal gucken, was wäre gewesen, wenn, und ein bisschen rumexperimentieren. Dieser ganze Alltagskram, das langweilt mich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich spannend. Aber Sims 4 wird zugleich irgendwie torpediert von so Dingen wie das Spiel, das dann erscheint, eigentlich ist so eine Art knöchernes Gerüst, was aufgefüllt werden muss durch hinzukaufbare Add-ons und Inhalte, weil du im Spiel halt irgendwie, du kannst nicht arbeiten gehen, du kannst keine Haustiere haben, du kannst keine Kleinkinder, irgendwie, und alle solche Sachen. Also ich glaube, nee, warte mal, das mit den Kleinkindern wurde gepatcht. Aber jedenfalls ist es sehr limitiert, was du tatsächlich tun kannst. Und dann kaufst du so ein Ding, da ist das ein riesen Teil. Und das ist natürlich auch super aufwendig, ich verstehe es. Und es ist auch, die Steuerung ist auch ganz okay gemacht auf der Konsole. Aber es ist trotzdem nie, also es hat trotzdem doch auch so nervige Macken, die hauptsächlich mit dem Vermarktungsmodell von EA zu tun haben. Weil so Vermarktungsmodelle können ja auch ein Spiel ruinieren.
Ja, ist die Frage, ob dann das Spiel schlecht ist oder ob man ein gutes Spiel in verschiedene Teile geschnitten hat und es dadurch halt kaputt gemacht hat. Aber ja, dann muss man sagen, das ist halt eben auch dann das Spiel.
Ja, und es ist auch so, das ist halt dieses Gefühl, deshalb habe ich das jetzt genommen, dieses Gefühl von, ich denke mir dann so, ach, jetzt mal Sims spielen wäre eigentlich irgendwie eine tolle Sache. Und zugleich denke ich dann so, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Und dann mache ich das und dann spiele ich das irgendwie auch so eine Woche und verliere das Interesse. Das ist was, was ich irgendwie selten bei Spielen eigentlich habe, dass ich das Interesse verliere und dann sehe ich irgendwie eine Trophäe, so irgendwie spiele eine Familie in der 500. Generation oder sowas, wo ich mir denke, so, boah, so viele. Das war jetzt übertrieben. Okay, aber sollen wir mal weitergehen?
Ja, lass uns mal weitergehen. Weg von den schlechten Spielen.
Nummer 4. A game that hit an emotional spot in your heart.
Boah, das ist ja hier schwierig, schwierig, schwierig.
Ja, es gibt so viele davon, auch hier wieder.
Schlag den Raab.
An emotional spot in your heart.
Also ich bin aufgeregt.
Ich kann nichts anderes sagen in diesem Falle als Journey. Journey ist ja, Journey. Ja, genau. Doch, ich sag Journey. Journey nehme ich, weil Journey so eine ganz spezifische Atmosphäre hat, weil Journey so eine romantische Sehnsucht, so eine Verheißung der Harmonie in sich trägt, was bislang zumindest kein anderer Titel auf diese Art und Weise irgendwie geschafft hat. Und Journey deshalb an emotional spot in my heart, ich interpretiere das mal als Sehnsucht, eine Sehnsucht von mir anspricht, die ich selten so in Spielen finde. Journey.
Firewatch.
Fair enough, ja. Gute Wahl.
Also von der Perspektive des A, des, also in Anführungszeichen Flüchten, sondern aber auch quasi die Einsamkeit oder auch quasi die, zumindest die auf sich Zurückgeworfenheit in der Natur und auch quasi in dieser Funktion des Brandhüters, die er da übernimmt, und aber auch quasi über die Bindung an das Walkie-Talkie und aber auch die, also ich habe, muss ich gerade mal gucken, ich glaube, ich habe bis heute habe ich bei mir auf dem Handy, habe ich auf dem Hintergrund, ja, tatsächlich Firewatch, Tower als Bild, und ich bin ja gar kein Freund von dieser Vorstellung, die ich auch bei Thoreau kritisieren würde, der Vorstellung, dass wir uns aus dem, ja, Thoreau sagt das vielleicht nicht ganz so, aber verkürzt gesagt, die Vorstellung, man könnte sich irgendwie aus dem Stress des modernen Turbokapitalismus, der Beschleunigung und so weiter, also hat er natürlich auch noch nicht gesagt, aber in so eine Naturromantik flüchten und so weiter, aber das ist ja bei Firewatch gar nicht so der Fall, sondern es ist ja quasi dieses ausgespuckt werden aus dem, was vielleicht mal vorher irgendwie Familienleben und so weiter gewesen ist, auch quasi der Start damals, wo du dann bestimmte Dinge auswählst, die quasi deine Vorgeschichte dann ausmachen, was ja ganz reduziert minimalistisch, glaube ich, in so, ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, in so Textblöcken einfach nur kurz kommt, die dann so auch so verschwinden und auftauchen, die man sich dann durchliest.
Und Textblöcken?
Ja, also nicht Textblöcke, ach, so auf, also Textblöcke im Sinne von, es kommt einfach nur Text, der so aufscheint und dann wählst du paar Sachen aus.
Das war tatsächlich, bei Firewatch habe ich in den ersten 2 Minuten schon geheult.
Ja.
Boah, war das gut. Und das Ende, wie so perfekt, und ich weiß, viele kritisieren es und irgendwie, ne, bei Firewatch, ja, da hätte man da Einfluss haben müssen, eigentlich hätte man da irgendwie auch was noch rumreißen müssen können und so. Ich finde das so gut, wie das ausgeht. Diese unglaublich, diese Leere, ja, in der es sich zurücklässt am Ende. Boah, Firewatch, danke, dass du mich an Firewatch nochmal erinnerst. Tatsächlich, super gute Wahl. Wow.
Ja, müsste ich auch tatsächlich eigentlich nochmal spielen. Das ist auch was, was ich tatsächlich noch auf Steam habe, wo ich dann jetzt auch die Tage vielleicht nochmal meinen Mac an den großen Bildschirm anschließen könnte, weil ich habe es damals auf dem kleinen Bildschirm / so halb auf so einem Billigbeamer versucht zu spielen, aber eigentlich müsste ich da nochmal ran.
Okay, dann fahren wir fort mit der Frage Nummer 5. Favorite Game Developer or Studio? da fällt es mir auch, mir fällt das immer so schwer, irgendwie klare Favoriten zu wählen. Darf ich ein paar nehmen?
Ja, habe ich ja vorhin auch gemacht.
Okay, dann nehme ich jetzt ein paar. Also, wenn es ist natürlich so, es ist natürlich jetzt eigentlich irgendwie auch eine Doppelnennung. Aber ganz weit oben auf der Liste steht bei mir natürlich That Game Company. Aus dem Grund, dass That Game Company mit Flow, Flower und Journey einfach drei Titel gemacht haben, die, wie ich finde, in dem, was sie tun, perfekt oder nah an der Perfektion sind. Deshalb muss That Game Company auf jeden Fall hier genannt werden. Wenn es um größere Studios geht, dann ist bei mir, ich muss sagen, Rockstar Games ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ich weiß um die problematische, um die Crunch-Problematik und so weiter. Und mir sind auch einige Probleme an deren Titeln durchaus bewusst. Ich denke da vor allem an GTA und an Red Dead Redemption natürlich, aber natürlich auch an Bully. Ich denke an Manhunt. Ich denke an die verschiedensten Titel, die auch gemacht haben. Aber ich muss sagen, dass sie wirklich, also mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wirklich echt zwei große und, wie ich finde, enorm wichtige Produktionen auf die Beine gestellt haben, die nicht zu unterschätzen sind. Mitunter auch wegen ihrer Kritik. Also ich finde, sie machen wichtige Artefakte innerhalb der kulturellen Debatte auch um digitale Spiele. Wenn ich jetzt vielleicht From Software würde ich in diesem Kontext auch gerne erwähnen. Also zumindest, ich sag mal so, ich nehme eigentlich nämlich That Game Company. Und dann mache ich als Honorable Mention, mache ich Rockstar Games, From Software. From Software, weil ich finde, dass sie eine der wichtigsten Studios unserer Zeit sind. Und weil ich Bloodborne so unheimlich geliebt habe, inklusive des DLCs. Aber ich kann sie nicht ganz als Favorite Game Developer oder Studio nehmen, weil ich Dark Souls und Demon's Souls nicht gespielt habe, sondern einfach nur, weil ich so einen intensiven Zugang zu Bloodborne habe. Also ich muss tatsächlich aus der Souls-Born-Reihe kenne ich nur die Born-Facette und nicht die Souls-Facette. Und wenn ich jetzt eine Person nennen müsste, Favorite Game Developer, dann wäre das bei mir wohl wahrscheinlich Toby Fox.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Hättest du nicht gedacht?
Nee.
Ich liebe Undertale. Undertale ist ein Spiel, das ich auch gut und gerne hätte nehmen können als A Game That Had a Lasting Impression oder A Game That Hit an Emotional Spot in Your Heart. Ich habe zu Undertale einen super intensiven Zugang gehabt und es hat mich in meinem Innersten erschüttert und berührt. Ich mag den skurrilen, überzeichneten Humor, ebenso wie diese Grundpositivität, die irgendwie in Undertale drin steckt, dieses renitente Stay Determined aus Undertale, das hat mich tatsächlich, das begleitet mich heute noch. Und insofern bin ich natürlich super gespannt auf das, was Toby Fox noch macht. Es gab ja jetzt das soll jetzt auch irgendwie, glaube ich, für Konsolen sogar erscheinen. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Demo oder dieser Vertical Slice, den er da veröffentlicht hat, hieß. Aber es gab da ja noch mal was, wo er auch gesagt hat, das ist aus einem Spiel, das wird vielleicht irgendwann fertig, aber wahrscheinlich würde es länger dauern, als ich überhaupt lebe und deshalb vielleicht auch nicht. Also ja, Toby Fox steht auf jeden Fall als einer meiner Favorite Game Developer auch auf dieser Liste. Unbedingt.
Mir fällt das super schwer, weil für mich tatsächlich meistens so diese Anzeigen vor einem Spiel so Pling, Ubisoft oder so, oder auch wenn du irgendwie bei Bioshock kommst, kurz irgendwie 2K und
2K, Irrational Games ist das Studio.
Genau, Publisher. Ja, genau, aber wenn sowas halt irgendwie aufploppt, ja, siehst du, da fängt es quasi schon an, dass ich dann nicht denke, okay, guck mal, da ist der Publisher und da ist irgendwie der Entwickler, sondern dass es für mich meistens irgendwas ist, was an mir vorbeigeht und auch nicht so wichtig ist. Früher hätte ich wahrscheinlich relativ schnell aus der Pistole geschossen Squaresoft gesagt, aber das ist ja schon ewig her. Also da war es ja auch zwischendurch so, dass dann irgendwie die Final Fantasy-Reihe irgendwie so einen ganz komischen Turn abgekriegt hat, als dann irgendwie aus Squaresoft Square Enix wurde. Und klar, mittlerweile könnte man auch sagen, ja, also Square Enix und Life is Strange und solche Geschichten. Aber
Moment. Life is Strange ist aber Don't Nod Entertainment.
Was ist denn Square Enix?
Square Enix ist der Publisher.
Stimmt. Aber entwickeln die nicht auch selber was?
Ja. Aber Life is Strange
ist
Don't Nod.
Oh, ja, stimmt. Und bei Life is Strange haben sie. Aber entwickeln sie ansonsten was selber?
Ja, Final Fantasy, ne?
Ja. Ja, aber. Und ansonsten, also, weiß ich nicht, Ubisoft zum Beispiel ist ja quasi auch selber bei Assassin's Creed drin.
Ja.
Aber Ubisoft jetzt zu nennen, so, also Ubisoft ist eher sowas, wo ich mir immer denke, oh, Ubisoft, aber ich mag da zum Beispiel welche von den Assassin's Creed Teilen auch nicht alle, also bin ich auch nicht der absolute Fanboy. Ja,
dann hat das nicht das Potenzial, also insbesondere aufgrund der, also was mich zum Beispiel auch sowas, wo ich zum Beispiel sagen würde, was mich auch ein bisschen hindert, ist halt Rockstar Games zum Beispiel, da muss ich natürlich auch dran denken, das muss man mit einbeziehen, was alles noch dieses Unternehmen umgibt, das ist ja nicht nur die Crunch-Debatte, sondern auch die Tatsache, dass zum Beispiel Rockstar Games effektiv den Red Dead Redemption 2 Multiplayer, den Online-Modus, effektiv kaputt macht in der Vorbereitung auf Microtransactions. Ja? Also irgendwie in der Annahme, dass man müsste jetzt das Spiel zu so einem derartigen Grind machen, um dann Leute irgendwie zu Microtransactions zu motivieren. Das finde ich auch nicht gut. Und deshalb muss ich eigentlich sagen, ist Rockstar Games tatsächlich, trotz des großen Potenzials, das sie für diese Liste hätten, muss ich sie vielleicht eher wieder zurückstellen.
Ja, ich bin gerade tatsächlich noch so ein bisschen am Überlegen, wie das bei Monkey Island war. Das war ja dann auch von LucasArts direkt.
Ja.
Hey, hätte ich früher auch LucasArts gesagt, aber die sind ja mittlerweile irgendwie nur noch Lizenzgeber für Star Wars Gamble Front, wo ja dann zum Beispiel auch EA drin hängt und so weiter. Also wie gesagt, ich setze mich mit dieser Frage, und das merkt man ja schon, dass ich da auch schwimme, wer ist jetzt da Publisher und Entwickler, eigentlich relativ wenig auseinander, weil dann für mich dann vor allem immer so die Vorderbühne des Spiels eine Rolle spielt und nicht aus welcher Schmiede das kommt. Höchstens halt dann mal für den Podcast, dass ich es irgendwie benennen kann, aber an sich sind das für mich immer so Großunternehmen, dass für mich das auch jetzt kein Markenzeichen ist oder so, bis jetzt auch vielleicht EA als Warnung vor Don't do it.
Ja, Ubisoft ja auch. Aber vor allem auch eine Sache tatsächlich, ich würde gerne, Rockstar Games würde ich gerne aus meiner Liste bitte rausnehmen, würde es gerne ersetzen durch Ninja Theory. Ninja Theory, die mich mit Enslaved schon sehr begeistert haben. Also das war schon wirklich echt eine ich würde nicht sagen, es war kein Meisterwerk, ja, aber es war ein echt gutes Spiel. Und dann haben sie ja tatsächlich mit DMC, mit Devil May Cry, mit diesem Reboot, könnte man ja fast sagen, oder wie auch immer man es verorten möchte innerhalb dieser ganzen Devil May Cry Saga, haben sie für mich ein wahnsinnig attraktives Devil May Cry hingelegt. Und jetzt dann natürlich mit Hellblade Senua's Sacrifice irgendwie auch nicht nur ein Spiel gemacht, das wahnsinnig intensiv ist, das ich ja schon als Nummer 1 auf meiner Lasting Impression Nennung hatte, sondern auch, dass innerhalb des Spielerischen, der Spielindustrie eine wichtige Relevanz hat, weil Senua's Sacrifice einfach kein Titel ist, also eigens gepublished, ja, also ohne Publisher im Hintergrund, mit der festen Überzeugung, wir können ein Spiel machen, das eine reine Singleplayer-Erfahrung ist, das wir irgendwie für 30 Euro verkaufen können, das ohne irgendwie krasse Rollenspielgeschichten und so weiter auskommt, und das wirklich reduziert ist auf den Punkt, genau um ein Phänomen zu beschreiben, und das ist nämlich die psychische Erkrankheit, und damit wollen wir uns beschäftigen und darauf konzentrieren wir uns und auf die Figurenentwicklung, und sie haben gezeigt, dass das geht. Ohne irgendwie großen Publisher, ohne krass hier, wir müssen irgendwie Microtransactions und so weiter. Das finde ich sehr kostbar. Deshalb Ninja Theory, ja, unbedingt wichtig.
Was mir noch eingefallen ist, als Reihe und damit vielleicht auch der Verweis auf den Entwickler, weil jetzt die Entwicklerfirma Konami als solches zu nennen, dafür machen die einfach zu viel, aber tatsächlich Hideo Kojima quasi als Vater der Metal Gear Solid-Reihe so ein bisschen. Wäre vielleicht noch
Kojima?
Wäre, also
ohne Konami.
Genau, das wäre vielleicht so ein bisschen der Punkt, aber da jetzt tatsächlich eher nur abgeleitet von von dem, was ich als Produkt kenne und was ich als Reihe durchaus schätze, vor allem auch über seinen kritischen Kommentar, das ist ja schon in dem ersten PlayStation 1-Spiel ein Kommentar auf Atomkraft und solche Geschichten irgendwie mit drin waren, so Realsequenzen, fand ich schon ziemlich toll. Also da würde ich durchaus sagen, da hatte das Potenzial auf jeden Fall. Death Stranding zum Beispiel bin ich auch noch gespannt, wie das sein wird und solche Geschichten. Also da wäre zum Beispiel Potenzial für zumindest einen Platz auf meiner Top 5 oder so. Aber ich bin da einfach nicht so Autoren und Entwickler und Publisher affin, dass mir da groß was einfallen lassen würde. Und dabei würde ich es dann belassen auch.
Nummer 6. Favorite Male Video Game Character. Jetzt haben wir die Frage sozusagen.
Ach so.
Umgekehrt.
Das finde ich ja genauso schwierig.
Favorite
dieser Male. Dieser Typ da, dieser 35-jährige Drei-Tage-Bart-Typ, der in jedem Spiel irgendwie drin ist. Leute, ey.
Favorite Male Video Game Character. Oh Gott. Favorite Male Video Game Character. Ich habe tatsächlich dann, also da fällt mir, spontan habe ich einen, der mir einfällt. Hast du einen im Kopf?
Oh, ich wollte ganz klischeehaft schon fast Spider-Man Fantasy 8 sagen. Das finde ich mal langweilig. Das hatten wir schon so häufig. Nee, sag du erstmal. Ich überlege noch.
Okay. Dann nehme ich, glaube ich, tatsächlich Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2.
Mhm. Warum?
Ich finde, dass Arthur Morgan, darüber habe ich auch schon in meiner Rezension ja gesprochen, Arthur Morgan hat zum einen etwas irgendwie zutiefst, er hat etwas zutiefst Authentisches. Er hat etwas moralisch hochgradig Ambivalentes, weil er wirklich schlimme, schlimme Dinge tut und zugleich aber auch sich ein zunehmendes Bewusstsein einstellt über das, was er tut. Eine differenzierte Perspektive auf die Welt. Er macht wirklich eine Figurenentwicklung durch. Und diese Figurenentwicklung ist, und das finde ich enorm spannend, und diesen Gedanken oder diese Analyse, da muss ich vor allem mich bedanken für bei Arno Görgen, da ist es tatsächlich auch so, dass also ich will nicht spoilern aus Red Dead Redemption 2, aber üblicherweise ist es ja in Spielen so, dass du diese Kurve so hast, dass deine Figur immer mächtiger wird im Laufe des Spieles.
Mhm.
Und hier allerdings ist es so, dass das Umgekehrte eintritt. Ich würde gerne mehr dazu sagen, ich kann leider aber nicht, weil ich wirklich nichts vorwegnehmen möchte, aber es findet sozusagen eigentlich eine Inversion der klassischen konventionellen Entwicklung eines Protagonisten in einem Spiel statt, in Red Dead Redemption 2. Und deshalb ist Arthur Morgan für mich irgendwie gegenwärtig zumindest einer meiner Favoriten.
Ich finde das tatsächlich genauso schwierig wie die Frage nach dem Female, obwohl ich jetzt sagen muss, ich hätte jetzt eine breite Auswahl, aber dadurch, dass das ja immer so Charakterfolien sind, die zur Identifizierung anbieten.
Einladen?
Einladen, dankeschön. Finde ich das so ein bisschen schwierig und überlege gerade, ob ich tatsächlich hier nicht einfach bei Walking Dead bleibe, bei dem Telltale-Titel.
Bei Lee
tatsächlich, weil er eben nicht diese Charakter, also das, was ich gerade schon kritisiert hatte, weil er jetzt irgendwie Ezio Auditore oder so ist ja, ist jetzt nicht mein Favorite Male Charakter oder so. Nathan Drake finde ich auch durchaus lustig und so weiter, aber ist eben auch wieder dieser Trop des Mid-30er Action-Heldes mit den coolen Sprüchen und so weiter. Na, ob ich den jetzt nur Ezio Auditore oder so nenne oder Guybrush gäbe es noch quasi, aber der ist ja auch quasi schon zur Trope geworden mit Deponia. Wie heißt er noch gleich?
Ach, Rufus.
Rufus erinnert mich zum Beispiel sehr an Guybrush, nur noch ein bisschen clumsier.
Also Nathan Drake tatsächlich, würde ich sagen, der Nathan Drake aus Uncharted 4 hat tatsächlich durchaus einiges an Tiefe. Vor allem gerade, weil er auch so viel falsch macht. Das finde ich irgendwie dann doch wiederum ganz interessant. Und deshalb würde ich Nathan Drake nicht so ganz irgendwie mit so einer, eigentlich so eine Ab, zum Abziehbildchen auch wie Ezio Auditore irgendwie.
Ja, ja. Das stimmt durchaus. Und, in dem vierten Teil ist das durchaus nochmal was anderes. Booker aus Bioshock.
Wer ist Booker the Wit?
Also, ich habe aber ja auch viel in der Vergangenheit, also ich muss jetzt echt irgendwie auf, weiß ich nicht, nicht 31, so alt wie ich gerade bin, sondern irgendwie auf, weiß ich nicht, 20 Jahre Spielgeschichte zurückblicken und ich kann jetzt auch irgendwie sagen, weiß ich nicht, Link oder so, aber das wäre auch irgendwie schwierig und dann habe ich auch viel irgendwie so Rollenspiele gespielt, wo man irgendwie seine eigenen Figuren bastelt oder wo auch die Figur gar nicht so sehr im Vordergrund...
Ich bin den Protagonisten aus Skyrim.
Vordergrund bringt, und Commander Shepard zum Beispiel aus Mass Effect finde ich, das ist ja auch so ein typischer Mit-30er, außer man wählt zum Beispiel Female Shepard, wo ich dann aber auch zum Beispiel diese Actions-Sequenzen, wo er dann über die Dings springt, über die Brücke und dann noch irgendwie ganz schnell auf dem Marco landet und so weiter, ist natürlich tolles Action-Kino, aber also keine Figur, ich sage, boah, Favorite und so weiter. Boah, nicht schwierig, das ist ja echt herausfordernd, diese Frage.
Also ich finde tatsächlich auch Henry aus Firewatch eine wahnsinnig kostbare Figur, gerade aufgrund der Nüchternheit, die sich da irgendwie einstellt, weil diesen klassischen Helden, den du ja auch beschreibst, diese Mit-30er Superhelden-Kram, das ist ja da sozusagen runtergebrochen auf das, was es tatsächlich ist, nämlich vielleicht irgendwie Mit-30er, Anfang 40er oder sowas, der aber überhaupt nicht zufrieden ist mit seinem Leben und aber auch jetzt nicht so, dass es irgendwie so super an der Oberfläche wäre, dass es jetzt hier so eine super drastische Emotionalität gäbe, sondern so eine getragene Nüchternheit und das finde ich auch super gut.
Ja, und bei Lee bei Walking Dead, also ich habe letztens mal irgendwie dann nochmal irgendwie einen Ausschnitt oder so aus der Final Season, wenn das glaube ich, irgendwie einen Rückblick oder so gesehen und war halt direkt wie so, oh, Lee. Und ja auch ein, also ich will das Ende nicht spoilern, aber vom ersten Teil auch ein Spiel, was mich dann entsprechend zurückgelassen hat und einen emotionalen Spot. Ich nehme einfach mal Lee jetzt nicht unbedingt, weil ich sagen würde, das ist mein All-Time-Favorite, aber es ist zum Beispiel ein männlicher Charakter, der mir eher in Erinnerung geblieben ist für seine Eigenständigkeit in so diesem Standard-Protagonisten-Teil, auch gerade in der Beziehung mit Clementine und so weiter und ja auch die Frage am Anfang, was hat er selber irgendwie vorher an kriminellen Dingen, weil er sitzt ja in diesem Polizeiauto am Anfang, ist ja kein Spoiler, wo man dann auch immer die Frage ist, was ist er überhaupt moralisch für ein Charakter und also zumindest auch ein Charakter, mit dem ich sehr viel, weiß nicht, Bounding, kann man das so sagen, also irgendwie
Bonding, ja.
Bonding hatte, als ich das Spiel gespielt habe, also das hat mich jetzt nicht so zurückgelassen, wie so, also leer zurückgelassen, wie so ein, ja, hier Action-Spiel und so weiter und das ist halt irgendwie irgendwann rum und dann gehst du halt, sondern ein Charakter, mit dem ich auch wirklich mitgefiebert habe und so weiter und wo es am Ende echt, echt wehgetan hat.
Okay, dann würde ich sagen, springen wir in die nächste Frage. Frage Nummer 7. 5 of your favorite original soundtracks.
Zelda.
Ja, tatsächlich.
Zelda Link to the Past.
Können wir hier auch nochmal kurz die Frage klären? Fast wie in so einem Philosophieseminar, ne? Ich will erstmal die Frage hinterfragen. Und zwar würde ich gerne nur kurz klarstellen. Wenn hier von, normalerweise ist es so, wenn man von Soundtracks spricht, dann spricht man von lizenzierter Musik innerhalb des Spieles. Wenn es sich um eigens komponierte Musik handelt, dann spricht man eigentlich von Score. In dem Falle gehe ich aber mal davon aus, dass hier Score gemeint ist.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Also Score und Soundtrack kann beides sein.
Ich würde jetzt sagen, es kann beides sein. Also weil bei Life is Strange zum Beispiel hätte man ja durchaus auch lizenzierte Songs, die dann irgendwie laufen. Wenn man durch den Flur läuft, kommt da ja ein Song von... We could run away. Genau, das zum Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Zelda denke und irgendwie die Komposition bei A Link to the Past, das ist ja kein genau, ist ja kein lizenzierter Song von irgendeinem Künstler, sondern ein eigens komponiertes Stück, was ja später dann vom Orchester zum Beispiel nachgespielt wird. Das ist ja ein Orchesterstück in dem Sinne, auf 8-Bit zusammenprogrammiert.
Ich kann nicht umhin, wieder mal Journey zu erwähnen.
Kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe es damals einmal gespielt und den Soundtrack gar nicht so gut in Erinnerung. Bei mir ist es tatsächlich Altus Odyssey.
Ja? Das, Altus Odyssey?
Ja, das sind drei Stücke und jedes Mal, wenn ich Altus Odyssey, also zumindest aktuell, ich spiele es ja aktuell noch, nochmal einwerfe, dann freue ich mich einfach über den Soundtrack. Das ist auch eine Musik, die mich weiterhin begleitet, dass ich zum Beispiel sage, ich lese jetzt noch einen Text oder so und dann haue ich mir tatsächlich über Kopfhörer Altus Odyssey rein, weil es auch eine super Musik ist, um in Konzentrationsflow, was es ja auch für das Spiel bieten soll, dass du einen Flow-Zustand von Konzentration hast, um nicht gegen den nächsten Felsen zu knallen. Also Zelda, Altus Odyssey wäre schon mal zwei bei mir.
Ja, ich nehme auch, also zwei, die ich definitiv nehmen kann, sind Flower und Journey. Beide eigentlich aus dem Grund, nicht nur sind es fantastische Kompositionen, sondern es ist vor allem auch adaptive, responsive Musik. Denn es hängt ja bei Journey, bei Flower ist es ja so, dass die Musik davon abhängt, also mitgestaltet wird von den Blüten, die du einsammelst. Mhm. Das finde ich interessant. In Journey ist es tatsächlich so, dass die Musik ja auch korreliert mit der Dynamik deiner Bewegungen und sich sozusagen flexibel anpasst. Finde ich fantastisch, fantastisch gut gelungen. Abgesehen davon, dass es natürlich überhaupt eine wahnsinnig opulente, romantische Komposition ist für ein Orchester. Und als einen, der vielleicht meines Erachtens nach zu wenig berücksichtigt wird, möchte ich gerne anführen Transistor. Von Transistor. Insbesondere gibt es da ein Stück, es gibt da so ein, in diesem Spiel ist man quasi eigentlich, ich glaube, man ist sogar eine Sängerin, hat seine Stimme verloren. Auch wieder weibliche Protagonistin. Das war die, bei der ich überlegt hatte, ob ich sie vielleicht nicht doch nehme. Und zwar Red. Und hat ein Schwert bei sich, was der verstorbene Partner, glaube ich, irgendwie ist. Und dieses Schwert spricht dann mit einem. Also es ist dann du hast eigentlich im Grunde deinen Partner dabei, aber in Form eines Gegenstandes, der mit dir spricht währenddessen. Und so ganz melancholische Stimmung, die eben auch entscheidend durch den Soundtrack getragen wird. Und da gibt es einen Kampf, in dem man auch gegen eine Opernsängerin kämpft. Und da spielt dieses Stück, was so einen schönen Chorus hat, irgendwie, and I won't save you. Und das ist so, es war so intensiv, das war, glaube ich, da sind mir beim Bosskampf in diesem sehr technisierten Kampfsystem, was Transistor hat, sind mir tatsächlich die Tränen gekommen. Supermassive Games müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche.
Der Soundtrack oder der Score von Final Fantasy VIII, nicht weil ich einfach nochmal Final Fantasy VIII erwähnen wollte, weil ich sonst nichts anderes in der alten Kiste habe, so ungefähr, sondern tatsächlich, weil das auch ein Soundtrack ist, der für mich auch außerhalb des Spiels funktioniert, und da einfach so Stücke mit dabei sind, wie zum Beispiel Maybe I'm a Lion, nennt sich das. Das ist dieses dynamische Stück, wenn du auf dieser Insel bist und dieser Riesenroboter hinter dir herläuft. Und das ist auch eines der ersten Spiele, wo ich wirklich wahrgenommen habe, dass das sowas wie, also natürlich neben sowas wie Zelda, aber auch tatsächlich also schon im Kino theatralischer Art aufgezogen ist. Also bei Zelda war das ja mehr so Hintergrundgenudel und auch bei anderen Super Nintendo-Spielen war das ja zumindest häufig eher so mehr so was Hintergrundartiges. Und da war wirklich diese Szene, es gibt es eine Szene, wo du als Squall auf diesem Boot stehst und es ist ganz ruhige Musik und dann geht die Kamera so von oben und hat die Spiegelung des Mondes und dann siehst du aber erst quasi, dass es eine Spiegelung ist, weil dann die Boote durchfahren und dann kommt, glaube ich, erst die Szene, wo du Squall dann siehst, aber dann bist du auf dieser Insel und dann kommt diese dynamische Musik, nachdem du dich so ein bisschen da durchbewegt hast mit diesem Riesenroboter und was bis jetzt immer noch eines meiner Lieblingsliebeslieder aus einem Spiel ist tatsächlich, wenn du mit Rinoa,
ja.
Ja,
Love Interest, ja.
Genau, wenn du mit ihr Oder ich glaube, sie ist alleine? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall bist du in so einer Art Raumschiff und euch ist, glaube ich, irgendwie auch der Dings ausgegangen, der Sprit oder so. Auf jeden Fall ist es so eine Szene, wo die beiden oder einer von den beiden so durch die Gegend schweben. Und ich glaube, dass das Stück heißt irgendwie sowas wie Waltz to the Moon oder so. Und das ist so ein wunderschönes Liebeslied.
Ja, du meinst den Walzer, eine Tanzszene?
Nee, nicht den Walzer in der Tanzszene, sondern tatsächlich irgendwie so zeige ich dir, okay. Naja.
Dann, da will ich direkt tatsächlich auch dran
also anschließen. Und den Walzer gibt es, glaube ich, aus. Vielleicht ist es auch eine Reprise des Walzers und ruhig. Auf jeden Fall ist es, ich muss nachher nochmal gucken, wie das Stück heißt, aber das ist echt so ein Stück, das ist für mich die Essenz der romantischen Liebe, wird da in Musik gepackt. Und damals gab es ja auch kein Internet, man konnte das nicht einfach abspielen, deswegen habe ich auch lange irgendwie, das ist nur so ein Klaviergeklimper im Hintergrund, habe ich diese Szene, auch wenn ich das Spiel nochmal gespielt habe, oder ich glaube damals auch schon in dem ersten Moment, als ich gespielt habe, habe ich mich nicht getraut, das quasi wegzuklicken, weil es einfach so schön war, weil du drückst dann, glaube ich, irgendwann auf X und dann kommt die nächste Szene und du kannst es quasi stehen lassen.
Das ist auch, dann schließe ich daran direkt an, und zwar Suteki Dame, ein wie ich finde, eindrucksvolles Stück aus Final Fantasy X. Ja, super kitsch, es trieft vor Romantik. Ja. Aber es gibt da eben auch die Sequenz, wo Tidus, der Protagonist, und Yuna sich in dem Illuminum, einem See aus leuchtenden Blüten gewissermaßen, küssen unter Wasser. Und währenddessen läuft dieses Stück so. Diese japanische Romantik, die da mit drin steckt,
ist Final Fantasy.
Impressionismus auch, ja. Das ist ja irgendwie fast so Debussy'sche Richtung irgendwie. Ist echt schön.
Final Fantasy X wäre jetzt nicht auf meiner Liste gewesen, weil das nicht so bei mir hängen geblieben ist. Aber was Final Fantasy X damals geschafft hat, war für mich zumindest, als ich das damals mitgekriegt habe, als du das gespielt hast, den Spiele-Soundtrack auch nochmal auf eine neue Ebene zu heben, weil da kommt am Anfang ja dieses Rockstück, bevor es Blitzball geht. Und das war so beeindruckend, weil das ja ein, also komplett authentischer Song. Ich glaube, bei der PlayStation 1 war das noch, glaube ich, auch noch so ein bisschen leicht, der Übergang von 8-Bit zu quasi dem, was wir heutzutage.
Naja, 8-Bit gab es schon davor, noch 16-Bit.
Ja, 16-Bit also, und so weiter. Ja, aber das war bei.
Schon ein N64.
Und ja, aber bei Final Fantasy X habe ich zum ersten Mal das Gefühl, das ist ein Song von der CD. Das ist kein irgendwie runtergestauchtes, komprimiertes oder irgendwie nachgebautes Ding für einen Computer, sondern das ist ein richtiges Stück, was da läuft. Und
das hatte ich schon längst vorher
gemacht. Ja, bei PC-Spielen vielleicht.
Auch bei PS1-Spielen. Guck mal, Final Fantasy X war auf der PS2. Also, es gab ja vorher noch, Final Fantasy 8 und auch Final Fantasy 9.
Ja, aber da gab es kein Stück mit Gesang.
Natürlich. Also, ich bitte dich.
Aber nicht in
Memories, wie heißt es denn? Final Fantasy IX, diese ganz berühmte Memories of bla bla bla.
Echt?
Ja, doch. Also, das gab's schon.
Ja, für mich war das zumindest damals die Wahrnehmung. Ich war irgendwie 16 oder so, war bei dir kurz zu Besuch und dachte mir so, wow!
Boah, das ist ja. Das war so ein
Next-Gen!
Ja, das stimmt in der Tat. Dann möchte ich noch irgendwie ansprechen als Favorite Original Soundtrack vielleicht noch Tony Hawk's Pro Skater 2, ist nichts Besonderes, alles lizenzierte Musik, aber die Selektion ist gut, ich werde es nie vergessen, Rage Against the Machine, Public Enemy, was da alles dabei war, echt fantastische Sachen, wie heißen die nochmal, Anthrax, genau. Also da waren wirklich wahnsinnig tolle Tracks drauf, die mich in meiner Jugend-Skater-Zeit halt begleitet haben, deshalb kommt das hier noch mit hin. Und das ist mein letzter, ich glaube, einen habe ich noch, Persona. Persona 4 Golden insbesondere. Ich finde doch, Persona 5 war auch wahnsinnig tolle Musik. Aber Persona 4 Golden Shadow World, das Intro von Persona 4 Golden ist für mich unvergesslich und ich hoffe immer noch auf den Moment, in dem ich tatsächlich mal auf so ein Konzert gehen kann, ein Persona-Konzert.
Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei, aber ich belasse es, glaube ich, mal bei einem und guck mal, ob du erkennst, welches Spiel es ist. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Nein. In welchem Spiel kommt das vor?
Fallout.
Ah.
Was wunderschön halt passt. I don't want to set. Also dieser ganze, was ist das? 60er Jahre? Das
50er.
Ist, ja, ne? Ist es ja weniger, Fallout. Sondern genau irgendwie.
Ja, 50er, 60er, ja. Mhm.
Genau, das fand ich immer ziemlich, ziemlich toll, wenn es dann im Hintergrund gelaufen ist und dann kannst du es ja anschalten. Was ansonsten vielleicht tatsächlich noch was ist, welches GTA ist denn das? GTA, hier Vice City oder so? Also eins von den 80ern. Eins von den alten GTA-Teilen, wo man halt Radio anschalten konnte. Das fand ich auch immer toll.
Ja, das war im ersten GTA schon so. Mhm. Und dann in GTA. Also im ersten GTA konnte man auch schon Radio hören und dann GTA 3 war das erste Mal in 3D und GTA Vice City war dann der Ableger, das Spin-off in den 80ern.
Ich glaube, es war Vice City, weil dann, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, zumindest erinnere ich mich an
Shot Through the Heart.
Ja, eher diesen ganzen 80er, ich hatte es gerade noch auf der Zunge liegen. Ah Gott, na gut, dann kriegen wir wenigstens keinen GEMA-Strike, aber na, 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 na.
Das wird ganz sicherlich
ich kann den Text gerade nicht, aber so come on, hear the noise.
Auch so wie GTA
war das
San Andreas.
Ich glaube, der Text ist inhaltlich nicht so emanzipatorisch, aber also zumindest war das vor allem, ich glaube, wegen dieser 80er-Jahre-Musik, die dann lief, was ja auch was Edgiges, Anachronistisches hatte, fand ich das, glaube ich, toll.
Tobi, wir kommen weg von den großen Titeln. Frage Nummer 8.
Indie-Game.
A game that not enough people talk about. A game that not enough people talk about.
Tja.
Ich weiß nicht, ich rede immer so viel über Spiele, deshalb weiß ich gar nicht, worüber andere Leute so reden.
Battlefield 5.
A game that not enough people talk about. Ich glaube, ich habe da möglicherweise die ein oder andere Idee.
Battlefield 5, ja.
Anthem auch, finde ich irgendwie, wird nicht genug drüber gesprochen.
Du bist dir schon bewusst, dass wenn wir die Folge erst irgendwie in 2-3 Jahren oder so, dass sie total dated ist.
Wer weiß, wann wir hier in Hawaii wieder Internet haben.
Insofern, ja, und die rausschicken als Flaschenpost und die bei euch ankommt.
Das ist richtig. Aber a game that not enough people talk about, da gibt es ja so einige.
Tropico 5.
Meinst du echt Tropico 5?
Nee, auf jeden Fall nicht.
Also ich finde tatsächlich, ein Spiel, über das nicht genug gesprochen wird, ist, das liegt aber auch ein bisschen an seiner nischigen Existenz, wie heißt es denn? Zero Escape? Virtue's Last Reward? Ich glaube, es hieß Zero Escape, Virtue's Last Reward, eine Visual Novel über Zeitreise aus dieser ganzen Scientist-Reihe, Teenage-Scientist-Geschichte. Fantastische Visual Novel, die eine Zeitparadox, die einen wirklich vermittels einer Zeitparadox, die einen Knoten in den Kopf macht. Super spannend. Also wirklich, hat auch einige ganz drastische Probleme. Aber war für mich auch so ein bisschen das Initiationsritual in die Welt der Visual Novels. Und wenngleich der Vorgänger auch gut gewesen sein mag und wenngleich der Nachfolger, also der Vorgänger war 999 und der Nachfolger war Zero Time Dilemma. Also das war wirklich, der dritte Teil war für mich eine Katastrophe. Mhm. Und das kann ich wirklich nicht empfehlen. Ich würde sagen, belassen wir es einfach beim zweiten Teil, ja, beim ersten und beim zweiten. Und der zweite, Virtue's Last Reward, war wirklich, wirklich ausgesprochen gelungen.
Ich habe
Was ist los? Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert. Liebe Leute, ich verstehe es selber nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich gleich getötet werde, um ehrlich zu sein.
Aha, pass auf. Es gab ein. Ach, die Flasche wackelt hier mir jetzt gerade zu viel. Pardon. Es gibt ein Spiel, das ist 2001 erschienen und ist leider nicht gut genug gewesen. Das nannte sich Arcanum of Steamwork and Magic Obscura und hatte einen tollen Ansatz, dass es in so einer Aufbruchszeit der Industrialisierung gespielt hat und gleichzeitig technische Möglichkeiten, also so Fallen bauen mit so mechanischen Apparaten und so weiter und quasi auch schon Schießpulver und so weiter quasi mit eingebaut hat, aber als gleichzeitig auch solche Geschichten, so klassische Fantasy-Elemente wie, ich glaube, Elfen gab es oder zumindest gab es quasi Halblinge oder so, also Hobbits und das ist tatsächlich ein Spiel, was ich auch bis gerade eben wieder vergessen habe, wo ich aber immer wieder eigentlich ganz freudig zurückdenke, weil es eigentlich einen tollen Ansatz hatte, aber sowohl in dieser ganzen BioWare-Riege quasi untergegangen ist. Also es sieht aus wie ein bisschen aufgeputztes Baldur's Gate, aber auch nicht so gut, dass man sagen würde, wow, das sieht jetzt super toll aus, sondern es hat, glaube ich, so ein bisschen versucht mit so leichten 3D-Grafiken, wo ja Baldur's Gate auch später, glaube ich, nachgezogen ist, aber ansonsten von der Darstellung der Landschaft zum Beispiel nicht an zum Beispiel Schönheit eines gezeichneten Hintergrunds von Baldur's Gate zum Beispiel reingekommen ist. Also bist viel durch so, ich glaube, so eine Art trockene Wüstenlandschaften und so weiter gelaufen, weil das, und dann hast du auch so Stadträume und so weiter und es gab dann durchaus auch spielerische Probleme, wo du dann echt genervt von so manchen Sachen warst, also irgendwie Levels, die nicht zu schaffen waren, wobei vielleicht war ich einfach zu jung, 2001 rum, aber es gibt tatsächlich eine Webseite auf GoGetFunding zu Open Arcanum, wo es anscheinend darum geht, das Ganze nochmal wieder aus der Vergessenheit zurückzuholen und wahrscheinlich als Kollektivprojekt quasi wieder zu reviven.
Ich nehme auch noch einen Honorable Mention, würde ich gerne noch hinzufügen, und zwar The Town of Light. Ein Spiel, über das ich sehr viel spreche und deshalb vielleicht es auch aus dem Blick verlieren mag, dass es eigentlich aber super unbekannt ist, von einem italienischen Studio namens LKA. Die Protagonistin war in einer psychiatrischen Institution interniert und kommt viele Jahre später sozusagen zurück. Ich simplifiziere jetzt die Geschichte und erkundet die Ruinen. Und es wird dann so eine Reise in sich selbst, die es letztendlich hinausläuft. The Town of Light, ein wahnsinnig spannender, sehr intensiver Blick in die Geschichte der Psychiatrie als Institution. Also, wow, super stark. Aber auch kleine italienische Produktion. Kennt, glaube ich, kaum jemand.
No.
The Town of Light. Dann würde ich sagen, springen wir mal zu Frage Nummer 8. Die da lautet, Favorite Villain. In Klammern, be mindful of spoilers. Favorite villain. Tobi, wer ist dein favorite villain?
Auch hier würde ich sagen, ich finde es schwierig, mich auf irgendwas festzulegen. Und es ist tatsächlich gerade eher Ergebnis ein angestrengtes Nachdenken über Bösewichter in Videospielen. Weil ich würde sagen, mittlerweile kommt man eigentlich ohne so diesen klassischen Gegenantagonisten aus und spielt eigentlich hauptsächlich irgendwie in offenen Welten oder in offenen Geschichten, wo so diese klassische Nemesis oder das verkörperte Böse gar nicht gibt. Woran ich dann aber plötzlich denken musste, was sich wie so eine Spinne plötzlich in meinen Nacken gebissen hat, war tatsächlich nämlich auch das Gefühl, das ich verbinde mit Juno in Assassin's Creed 3, die ja tatsächlich gar nicht so präsent immer ist, weil eigentlich ist es ja immer so diese Erzählung von Assassinen gegen Templer, die Frage von freie Entscheidung gegenüber quasi Struktur, die Templer dann darstellen, die auch Mitentscheidung und so weiter, also quasi antidemokratisch sich organisieren und auch so ein bisschen der Geheimbund sind und die Assassinen, die Welt vor ihnen beschützen und so weiter, aber dann ich weiß nicht, ob ich das ohne Spoiler hinkriege. Müsste ich aber eigentlich schaffen. Es gibt in Assassin's Creed in dem letzten Teil mit Desmond eine Begegnung. Eine Begegnung mit der Göttin Juno. Juno spielt in diesem Kampf um Assassinen und Templer eine Rolle. Schwierig, nicht zu spoilern. Sagen wir es mal so, sie hasst Menschen, sie ist quasi die Personifikation dessen, was die Templer ausmachen. Und es gibt zum Beispiel auch in Assassin's Creed Syndicate, gibt es so eine Art Second Coming of Juno oder so, könnte man das, ich versuch's nicht zu spoilern, was da passiert, aber sie taucht quasi an manchen Stellen des Spieles immer mal wieder auf und sie ist einfach super, super creepy von der Figur aus. Sie ist dargestellt als so eine mit so einem Helm und so, auch so geisterartig und sie wird auch immer, also am Anfang denkt man auch, sie ist so eine Art Projektion, so ein Hologramm, was abgespielt wird und dann ist aber klar, dass sie halt auch quasi Einfluss nimmt und solche Geschichten. Und dann gibt es ja auch bei Assassin's Creed, ist vielleicht jetzt auch kein Spoiler mehr mittlerweile, ja auch so die Geschichte, es gibt eine Vorzivilisation, von der stammen bestimmte Menschen quasi ab, also sie sind mit ihnen verwandt und die können dann auch diese Edensplitter benutzen und die Protagonisten in Assassin's Creed, zum Beispiel Desmond, sind dann in der Lage, irgendwelche Dinge zum Beispiel zu nutzen und Maschinen und so weiter von dieser Vorgeneration, aus der zum Beispiel Adam und Eva dann zum Beispiel geflüchtet sind, die waren quasi Sklaven von diesen Übergöttern oder Vorzivilisation. Ich krieg's auch nicht mehr ganz so hin, also die Mythologie von Assassin's Creed ist auch durchaus umfangreich, aber das hat es auch früher eigentlich ziemlich stark für mich ausgemacht und in den neuen Teilen ist Juno so ein bisschen auch das Rüberretten des nicht ganz so offensichtlichen und so weiter in Assassin's Creed und diese Erzählung und um Desmond, die so dann noch so ein bisschen weitergespinnt wird.
Was meinst du mit den neuen Teilen?
Ja, sowas wie Syndicate oder halt hier Assassin's Creed, nicht Odyssey, sondern
Origins.
Origins zum Beispiel, wo es dann irgendwie um die ägyptische Erzählung geht und so weiter. Mhm. Aber da hatte ich immer nicht, das fing schon bei Black Flag an. Ich hatte da nicht mehr so das Gefühl, in dieser eigentlich auch so ein bisschen Rätselraten und Schnitzeljagd auf was passiert hier eigentlich und so weiter, Teil davon zu sein, sondern dann war es immer so dieses, ja, es ist ein Typ, der springt irgendwo runter und tötet Leute, fährt aber, also bei Syndicate war das schon kaputt, als man irgendwie mit der Kutsche preschend durch die Innenstadt von London war das, glaube ich, dann geprescht ist und so dieses, was Ezio zum Beispiel auch verkörpert hat damals, dieses über die Dächer von Florenz und so weiter laufen und Teil einer quasi eingeschworenen Gemeinschaft zu sein, die auch bestimmte Credos hatte und so weiter. Das haben sie halt dann stark aufgebrochen für so dieses, hey, du bist Pirat und hey, du bist irgendwie in Ägypten so Drumherum ist dann halt immer so zusammengebrochen, wozu halt auch diese Göttererzählung und so weiter gehört hat. Dann war es später mehr so, ja, du kannst jetzt hier noch irgendwie Kutschen fahren und da kannst du das und das machen. Das hat es dann für mich auch so ein bisschen kaputt gemacht, hat aber auch da was damit zu tun, dass man die Assassin's Creed Teile ja zwischendurch immer so, ja, jetzt noch ein Teil und irgendwie drei Stück in einem Jahr.
Ja, das ist ja immer noch so, ja.
Und das war halt ja. In den ersten Teilen war das eigentlich ziemlich toll gemacht, auch mit dieser Vorerzählung. Du konntest dann immer so Snippets quasi, konntest so Videostücke quasi einsammeln und hattest dann am Ende ein komplettes Video, wo zum Beispiel dann auch diese Vorgeschichte, die mit Juno dann zusammenhängt, dann erzählt wird.
Ich glaube, das, also mein Favorite Villain ist etwas, ja, wie soll man sagen, ist eigentlich leicht zu erklären. Es handelt sich dabei um Lisa, den Geist der...
Du meinst den Apple Computer?
Nein. Es geht um Lisa, die Dame aus P.T., eigentlich muss man dazu sagen, eigentlich ist sie ja nicht der Villain, sondern eigentlich ist der Mann der Familie ja der Villain, weil der ja sie erschossen hat, als sie schwanger war. Aber was Lisa für mich als Villain ausmacht, ist, dass sie einmal ist, ihr Design ist wahnsinnig gruselig, ist eines der erschreckendsten, verstörendsten Geisterdesigns, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Ihre Stimme, ihr Weinen ist so durchdringend, ich versuche das mal kurz zu imitieren, so durchdringend, dass wenn ich daran denke allein, dann graut es mir. Lisa hat außerdem einen pointierten Jumpscare innerhalb des Spieles bekommen Und dieser Jumpscare ist dann auch noch fieserweise random innerhalb eines gewissen Zeitfensters, sodass du nie genau weißt, wann es passiert. Und selbst wenn du dann, ich hatte selbst die Situation, dass wenn dann eine andere Person P.T. gespielt hat und ich habe dabei zugeschaut, weil einfach die Person gesagt hat zum Beispiel, hey, lass uns mal einen coolen Horrorfilm schauen. Und ich dann gesagt habe, hey, ich hätte da so eine Idee. Es gibt da dieses Spiel. Jetzt leider nicht mehr. Danke, Konami. Und war es so, dass ich mich trotzdem immer wieder erschrocken habe. Also Lisa hat mir derartig Angst gemacht als Geist. Obwohl es ja im Prinzip kannst du eigentlich nicht verlieren in PT. Du kannst ja nicht sterben, geht überhaupt nicht. Es gibt auch keinen Lebensbalken, du kannst ja nicht verteidigen und nichts dergleichen. Aber es hat mich so beeindruckt, hat mir eine solche Angst eingeflößt. Wow, Lisa aus PT, oh mein Gott.
Was mir noch an Honorable Mention eingefallen ist, wo ich jetzt ja leider schon, das ist ja der Nachteil an Favorites, eingefallen ist, Gladys.
Gladys, ja.
Ja.
Gladys aus Portal.
Genau.
Gehört definitiv auch dazu, ja.
Mit diesem zynischen Humor und quasi dieses Ausgeliefertsein an Gladys und ihre Versuche und ja auch dieses, die KI, also was ja quasi mit Hal schon aus hier Odyssey 2001.
Odyssey ins Space Odyssey.
Space Odyssey, genau. 2001 quasi schon als gruselige, die KI, die das Eigenleben.
2001 Space Odyssey.
Ja. Space Odyssey. Also 2001 eine Weltraum-Odyssee.
Hieß das A Space Odyssey?
Ich glaube, es heißt A Space Odyssey.
Ich dachte, es wäre einfach nur Space Odyssey gewesen. Aber gut, das.
Im Deutschen ist es Odyssey im Weltraum.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Tatsächlich auch. Aber ist jetzt
gut.
Auch so.
Nummer 10.
So wichtig.
Favorite game as a kid? Ich habe, glaube ich, eine relativ klare Antwort.
Jetzt muss ich überlegen, was mein liebstes Kinderspiel ist, aber das ist ja nicht die Frage, sondern was ich als, oh, das finde ich immer so schwierig, weil das dann so die Retrospektive ist und da verklärt man ja auch einiges.
Ich habe tatsächlich eine, also ich habe sehr viel gespielt natürlich. Mm.
Ja, ich weiß, ich war dabei.
Aber als
bin,
Kind.
Bin bei Stefan morgens immer aufgewacht und also Stefan ist immer wach gewesen und ich habe noch irgendwie 1-2 Stunden geschlafen, aber ich habe morgens immer noch gemerkt, dass Stefan schon irgendwie was am Spielen ist und irgendwann 2 Stunden später bin ich dann auch wach geworden bei Stefan, also da waren wir irgendwie 14 oder so.
Ja.
Und dann habe ich mir festgestellt, ich spiele schon irgendwie seit 2 Stunden.
Ja, ja.
Also irgendwie, weiß ich nicht, auch irgendein Rockstar-Spiel. Oder so, ja, genau. Oder irgendwie Final Fantasy X damals tatsächlich. Das war dann damals aktuell. Aber du hast schon einiges gespielt. Ich habe das damals schon quasi, ich habe die Lunte schon so ein bisschen gerochen, wohin die Reise geht. Also nein, ich wusste es natürlich nicht, aber jetzt in
Game Studies gab es noch nicht.
In aber, der Perspektive her. Ja. Ja, Stefan hat sich ausgiebig schon vorbereitet auf diesen Cast, ja,
genau,
heute.
Genau, ich habe damals schon.
Ich habe geschlafen.
Aber ich spreche jetzt von noch früher.
Noch früher.
Also noch früher tatsächlich. Wirklich Kindheit.
Oh.
Kindheit.
Oh.
Und wenn ich von Kindheit spreche, dann spreche ich von Super Mario World auf dem SNES tatsächlich. Ich hab das ja auch nochmal gespielt vor kurzem. Komplett. Ich hab's komplettiert. Ich hätte die Platinum-Trophäe tatsächlich auch in Super Mario World. Das war echt. Also das war für mich als Kind so ein absolutes Highlight, weil es auch die Familie, es hat so, also meine komplette Familie hat das irgendwie gespielt, ja, und alle haben irgendwie mitgefiebert und alle wollten irgendwie wissen, wo kommt man jetzt als nächstes hin. Man konnte auch zu zweit immer spielen, relativ einfach sich gegenseitig Leben geben, ja, und das war wirklich, also Super Mario World war damals für mich so die Erfahrung, abgesehen, danach kam dann irgendwie so Paper Mario und solche Geschichten natürlich auch, aber das war für mich so ein Augenöffner. Super Mario World, was Spiele, nicht wie gut sie mechanisch sein können, das war nämlich auch wirklich, also super, klar, und macht heute noch großen Spaß, ist auch sehr gut gealtert. Aber vor allem ist es ein Spiel, bei dem ich verstanden habe, was die Bedeutung von Spielen sein kann. Ja, also nicht die inhaltliche Bedeutung des Textes, sondern was es für eine soziale Interaktion bedeuten kann. Und das war für mich eine kostbare Erfahrung. Deshalb ist für mich Super Mario World ist für mich das Spiel meiner Kindheit.
Ja. Hey, ich versuche, wie gesagt, die Frage anders zu beantworten. Eben nicht von was kann ich erinnern, sondern was ich glaube, was damals mein absoluter Favorit war. Also nicht, was heute noch irgendwie für mich Relevanz haben könnte aus der Perspektive. Und es verschwimmt tatsächlich so ein bisschen. Das ist gar nicht so leicht, auch das einzuordnen, was wann kam, weil ich war gerade überlegen, vor dem Super Nintendo war auf jeden Fall eigentlich der Game Boy, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht dann danach kam, aber der Super Nintendo war auf jeden Fall...
Moment, der Super Nintendo kam auf jeden Fall nach dem Game Boy.
Ja, aber ich meine, in meiner Spielgeschichte jetzt.
Ach so.
Also, ob ich erst einen Game Boy quasi hatte und dann einen Super Nintendo. Aber ich glaube,
zumindest, dass das so ist, ja.
War, glaube ich, tatsächlich so, dass erst der Game Boy und dann war quasi, Farbe und so.
Pokémon Rote Edition, muss ich auch als Honorable Mention hinzufügen, tatsächlich. Habe ich sogar, weil wir gerade über über Super Nintendo und Game Boy gesprochen haben. Ich hatte so einen Adapter für den SNES, wo ich dann Gameboy-Spiele reinstecken konnte. Und ich weiß noch genau, wie ich von Toys R Us, nämlich von Toys R Us, in Mecklenburg-Vorpommern war das, bin ich von Toys R Us zurückgekommen und hatte irgendwie das große Glück, dass meine Eltern gesagt haben, hier komm, Pokémon Rote Edition. Ich habe dann gesagt, das ist so toll. Und dann habe ich das gar nicht erst auf dem Gameboy gespielt. Auf dem Gameboy habe ich das sowieso überhaupt sehr selten gespielt, sondern auf dem SNES mit diesem Adapter. Und deshalb war auch Pokémon Rote Edition tatsächlich für mich irgendwie so, also das ging ja hinein bis in die Details die Exploits mit Missing No und so weiter.
Ja, aber das muss später gewesen sein, weil da war ich schon irgendwie in der fünften oder sechsten Klasse oder so, weil das haben sich nämlich schon ein paar Leute darüber lustig gemacht, guck mal, die spielen irgendwie Pokémon und voll die Kinder und so weiter. Das heißt, das muss eigentlich relativ spät in meiner Spielesozialisation gewesen sein, wo ich es völlig legitim finde, Pokémon zu spielen. Aber wie gesagt, Schule war damals noch nicht bereit dafür. Aber da hatte ich den Gamer zum Beispiel mit in der Schule. Also daher, aber wenn ich dann wirklich so richtig, richtig Kindheit, weil dann ist man ja schon fast Teenie mit so 11, 12, 13, 13 halt Teenie. Aber vielleicht tatsächlich noch vor Age of Empires kann es sein, dass es tatsächlich Roller Coaster Tycoon war, weil ich kann mir vorstellen, dass mich meine Eltern auch erst an sowas rangelassen haben und dass Age of Empires tatsächlich auch aufgrund seiner Kriegshandlungen, die ja da dargestellt werden, also das wäre auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall, das war eins. Da gibt es halt aber auch ein Bild von mir, wie ich das spiele. Deswegen ist mir das auch so präsent. Aber Roller Coaster Tycoon war auch ein Spiel, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und was ja auch quasi schon diese Grundlagen des Strategiespiels quasi, also muss diesen Park planen und dann aber auch quasi ist was passiert mit diesen Achterbahnen und so weiter und du konntest auch Fehler machen und du musstest ja quasi Besucher in deinen Park locken und so weiter. Es gab ja durchaus auch dann Ziele und so weiter und auch so dieses Strategische, das hat mich halt damals als Kind super gereizt. Das wäre was möglich sein könnte. Tetris gibt's halt noch.
Ich hatte tatsächlich Rollercoaster Tycoon, fand ich immer super. Ich hatte aber nur Theme Park World. Das war, glaube ich, das war von Maxis, glaube ich,
wenn
ich
mich erinnere. War das der Klon?
Ja, ich glaube, das war von Maxis. Ich weiß nicht, was zuerst da war, weil es gab ja noch irgendwie Theme Hospital und diese ganzen Geschichten. Also diese ganzen Strategiespiele mit dieser quirky Optik. Ja. Und da war tatsächlich Theme Park World bei mir meine Initiation in dieses Genre, abgesehen von natürlich Age of Empires und dann später Empire Earth.
Rollercoaster Tycoon kam allerdings tatsächlich 1996 raus und Age of Empires 1, hallo Wikipedia, sag mir doch mal das Jahr. Na, kam 2007 raus, also kann das tatsächlich sein.
Moment, Age of Empires kam 2007 raus?
Nee, warte mal. Entwickler? Nee, Quatsch hier. Ach Quatsch, Ensemble Studios 1997 bis 2007, da habe ich gerade hingeguckt. 1997, dankeschön.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja wirklich nun...
Nee, aber dann ist Age of Empires tatsächlich vor Rollercoaster Tycoon bei mir noch relevant gewesen. Dann ist es wahrscheinlich, ja komm hier, Age of Empires. Also bei Rollercoaster Tycoon habe ich gespielt und geliebt und so weiter. Aber allein wenn man die Stundenzahl wahrscheinlich auf dem alten Windows-Rechner nochmal nachschaut, ich glaube, das geht nicht, dann wird es einfach Age of Empires sein. Das hat mich, glaube ich, irgendwie begleitet zwischen, weiß ich nicht, 9 bis 14 oder so, auch mit dem zweiten Teil. Also das war auf jeden Fall eines meiner Favorite Games als Kind, wobei halt natürlich neben anderen, aber so ein Standardspiel vielleicht.
Liebe Leute da draußen, es ist jetzt relativ spät schon hier auf Hawaii, es ist aufgrund der Zeitverschiebung.
Ja, der Tag hat hier auch nur 2 Stunden dementsprechend.
Richtig, also vor allem für uns, weil wir müssen ja hauptsächlich uns entspannen. Es gibt 20 Fragen auf dieser Liste, wie wir eingangs gesagt haben. Jetzt sind wir bei Frage Nummer 10 erst angelangt und wir sind schon 1,5 Stunden dabei, diese Aufnahme hier in die Wogen des Meeres zu casten, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand findet. Insofern würde ich sagen, machen wir es tatsächlich so, dass wir diese Folge, diese Get to Know Me Video Games Edition, in zwei Teile splitten. Bei unserem nächsten Hawaii-Trip, nämlich, der bestimmt früher oder später anstehen wird, können wir dann nämlich die nächsten neuen Fragen sind es dann, aber gut, wir haben auch schon jetzt für diese 10 lang genug gebraucht, können wir dann noch beantworten. Möchtest du so einen kleinen Teaser, was kommt?
Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob wir so einen Interlude-Intermission-Song noch gleich einbauen.
Interlude-Intermission-Song? Ein Outro hätte ich im Angebot.
Quasi.
Ja, okay.
So ein kleines Dahinwellen.
Ach so, ich habe das Pixel-Diskurs-Outro.
Ach so, nee, das ist ja langweilig. Ich dachte jetzt eher an sowas, was quasi jetzt rausgeht und wenn wir beim nächsten Mal wieder einsteigen, dann kommt das quasi wieder. Ich mache hier gerade so eine Wellenbewegung mit meiner Hand
übrigens die ganze Zeit. Das ist jetzt so spontan zu basteln, ist ja auch schon zu spät, keine Ahnung.
Tja, dann nicht.
Nee, machen wir klassisches Ende, würde ich sagen. Es geht auf jeden Fall im zweiten Teil geht es mitunter um solche tollen Fragen wie a game or series that you've never been interested in, a game that never gets old, a game that everyone should play at least once, favorite genre, that game you really should have played by now und a game that truly scared the shit out of you. Wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Leute, dann bleibt doch dran. Ich bedanke mich zunächst erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne. Wir kriegen das auch von Hawaii aus mit. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns natürlich Kommentare dalassen auf pixeldiskurs.de und gerne auch dort für euch nochmal die jetzt 10 von uns beantworteten Fragen für euch beantworten.
Ihr könnt uns natürlich auch eine Flaschenpost schicken. Schmeißt sie aber bitte nicht in den nächsten Fluss oder in das nächste Meer, sondern vielleicht macht ihr ja bei so einem Ocean Cleanup mit oder so, dann findet ihr vielleicht unsere neueste Flaschenpost.
Also virtuelle Flaschenpost geht dann an simon@pixeldiskurs.de. Teilt diese Folge auch gerne auf Facebook und auf Twitter.
Ihr könnt uns ja zeichnen, wie wir auf Hawaii sitzen oder so und dann das quasi mit einbauen. Sowas würde ich quasi eine Flaschenpost zeichnen, die dann quasi im Bild drin ist.
So liebe Meter. Leute, wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne ein paar Spenden da. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Spendenbutton. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Wahrscheinlich eher nicht auf Hawaii, aber wir werden bestimmt nochmal dazu kommen, den zweiten Teil dieser Fragenrunde zu beantworten. Habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao.